Der große Ritter Linné beschreibt in seinem Natursystem einen rätselhaften Wurm, welchem er den Namen Furia Infernalis, Höllenfurie, gab. Seine Beschreibung dieses Untiers lautet wie folgt. Der Körper ist stark behaart und an beiden Seiten mit in einfacher Reihe stehenden, dem Körper angedrückten, zurückgekehrten Stacheln besetzt. Die Höllenfurie hat die Länge eines Fingers, ist fleisch- oder ockerfarbig, bohrt sich mit Vorliebe in die Haut von Menschen und Tieren ein, die anfangs nur einen leisen Stich empfinden. An der Stelle, wo die Höllenfurie eindrang, ist zunächst nur ein schwarzer Punkt zu erblicken, der bald auf das Heftigste zu jucken beginnt, sich dann unter schrecklichen Schmerzen zum roten Flecken wandelt und letztlich zum rings um jenen schwarzen Punkt sich ausbreitenden Geschwür wird. Die Befallenen werden üblicherweise von schwerem Entzündungsfieber geplagt, das sich bis zum Schwinden der Sinne und zum Wahnsinn steigert und am anderen Tage, häufig aber schon am ersten, ja oft nach wenigen Stunden bereits, den Tod herbeiführt, wenn nicht schnellste Hilfe nahe ist, welche sehr schwierig zu bewerkstelligen ist. Sie kann nur aus dem Herausziehen des Wurmes aus der Haut bestehen oder auch aus dem Ausschneiden. Darüber hinaus durch Aufträufeln von desinfizierendem Birkenöl oder durch aufgelöste, geronnene Milch oder Quark. Soweit Linné. Die neuere Naturforschung aber weiß wenig oder nichts von diesem Wurme, nichts von der Höllenfurie des großen Naturkundigen. Und dennoch gibt es eine Furia Infernalis, ein Geschöpf, das liebenden Herzen unsägliches Weh bereitet, ein Geschöpf des Fluches, der Rache, ein Verhängnis, ein Dämon, heraufbeschworen aus der Hölle tief unterstem Grunde durch einen dieser Hölle verfallenen Menschen, wie unsere Geschichte zeigen wird. Alles hatte an einem schwülen Frühlingstag des Jahres 1854 seinen Anfang genommen. Im Süden zog Wettergewölk herauf, welches dem Schoße des Schwarzen Meeres entstiegen war. Dieser Frühlingssturm erschütterte die Fenster des Herrenhauses, welches auf einer Anhöhe über der alten Stadt Kremenchuk am Dnieper in der Ukraine lag. Ebenso trüb wie der Tag und der Himmel war im Herrenhaus die Stimmung. Vor einem halben Jahre war die Hausfrau des Gutsherrn Polikarpow Semjonowitsch Kalugin in der Familiengruft beigesetzt worden, tief betrauert von dem Gatten, von ihrer Tochter Agafonika und dem Sohne Basili Polikarpowitsch und von allem Hausgesinde, dem sie eine gute und milde Herrin gewesen war. Und dieser einzige Sohn, ein Jüngling schlanken Wuchses, dieser Basili, stand nun im Reisepelz abschiednehmend bei Vater und Schwester auf dem Hof.
Vergiss nicht die Lehren, die dein Vater dir erteilte, mein Sohn. Mein Liebling, du einziger meines Herzens, du letzter, hoffnungsvoller Sprössling des alten Stammes der Kalugin.
Niemals werde ich ihrer vergessen, Vater.
Du trittst nun in den Militärdienst unseres Zaren, um dich auf eine schöne Zukunft vorzubereiten. Wenn du einst heimkehrst auf deiner Väter Herrenhaus und Gebiet, wirst du als kaiserlicher Offizier eine Stimme haben im Gouvernement.
Ja. Ich weiß und ich freue mich darauf. Es wird mir eine Ehre und Freude sein, meinem Zaren und meinem Land zu dienen.
Dessen bin ich gewiss. Welch ein Glück für mich. Welch ein Stolz für unser Haus, wenn ich noch erleben sollte, dass ich dir einst zum Range eines Kreisadelsmarschalles Glück wünschen dürfte. Ja, Basili Polikarpowitsch, zum Gouvernements Adelsmarschall kannst du es bringen, zu einer der höchsten Stellen, die ein Edelmann in diesem, unserem Lande, erreichen und behaupten kann. Nimm jetzt die Pelzmütze ab und neige dein Haupt, um deines Vaters Segen für die Reise zu empfangen.
Natürlich.
Du darfst dich wieder erheben.
Dank dir, Väterchen, für deine Liebe und deinen Segen.
Ja, ja.
Ich werde deiner wert zu bleiben, mich befleißigen, so wahr ich Basili Polikarpowitsch und ein Kalugin bin.
Das weiß ich, mein Sohn.
Lebe auch du wohl, du Herzchen meines Herzens, mein schönes Schwesterchen. Denke an mich und schreibe oft deinem Brüderchen.
Das werde ich, geliebter Basili.
Steig jetzt in die Troika.
Ja, Gott mit euch.
Gott mit dir, lieber Bruder.
Halt! Bitte, warte!
Ein Jüngling gleichen Alters warf sich vor Basili Polikarpowitsch mit Leidenschaft nieder, riss dessen Hände an seine Lippen und zeigte alle Zeichen einer zärtlichen Vertrautheit, die mit großer, tief empfundener Unterwürfigkeit gepaart war.
Komm mal wieder, Basili. Ich flehe dich an. Komm und versetz zu mir, zu uns zurück.
Lebe wohl, Nikolai. Lebe wohl, mein lieber, lieber Nikolai. Bleibe gut und folgsam. So kommst du einst gewiss wieder zu mir in Diensten.
Nimm mich mit dir, Wassili Polikarpowitsch. Lass mich dir in der Fremde dienen. Einen ergebeneren Diener findest du nie.
Leider geht es nicht, Brüderchen. Mein Vater will es nicht.
Aber...
Fort mit dir, Leibeigner. Halte die Abreise meines Sohnes nicht länger auf.
Verzeiht, Herr.
Steig jetzt in die Troika, mein Junge.